Ja, ihr Lieben, wie unübertrefflich sind doch die Gedankengänge eines Apostels Paulus, gerade im Römerbrief. Ich staune immer wieder über seine gute Wortwahl, seine Fähigkeit, tiefe Wahrheiten in wunderbare Worte zu kleiden. Er tut das wie kein anderer. Und ich staune immer wieder, auf welche Weise er uns mit hineinnimmt in das Geheimnis der Erlösung, in das Geheimnis unserer Befreiung von allem, was mit der Sünde zu tun hat, und in das Geheimnis unserer Loslösung von allem, was Gott nicht meint. Wie ergriffen ist er doch seit dem Damaskus-Erlebnis von der Tatsache, in einem neuen Leben wandeln zu dürfen. Was sagt er? Deswegen können wir Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen. Wir müssen es nicht wie früher durch die bloße Erfüllung toter Buchstaben tun. So jubelt er. Ja, diese Zusage habe ich mir jetzt längere Zeit auf der Zunge zergehen lassen. Der Herr hat mir das Wort geschenkt, ich habe es in der Tasche mit mir rumgetragen. Die Verheißung bewegt mich sehr und ich möchte Gottes Wirken tiefer erleben, so wie du, Dieter, gesagt hast. Ich möchte ihn tiefer erleben als je zuvor. Ich möchte für Gott da sein in einer völlig neuen Art, so wie Gottes Geist es mir eben ermöglicht. Und ich möchte ihm dienen in einer von Geist inspirierten Weise, die von Tag zu Tag ja durch das Gebet getragen ist und immer mehr Gestalt gewinnt in meinem Leben. Ja, und das alles in dem Wissen, dass die Lust an dem Neuen, diese Lust an dem neuen durch Christus ermöglichten Lebensstil auch einen Apostel Paulus zu Höchstleistungen angespornt hat. Doch fangen wir von vorne an und bewegen uns langsam hin zu der neuen Art, Gott zu dienen. Paulus steigt steil in das Thema ein. Ihr kennt doch das Gesetz, sagt er. Ja, wenn wir das Wort Gesetz hören, dann baut sich sofort ein großes Gesetzeswerk vor uns auf. Und wir denken aber auch unwillkürlich an Gesetzlichkeit. Und mit Gesetzlichkeit wollen wir nichts zu tun haben, davon distanzieren wir uns. Das ist so in uns drin. Und ich habe gleich auch den Priester vor Augen, der das Gesetz in- und auswendig kennt, es aber nicht in die Tat umsetzt, als es wirklich drauf ankommt und er am Wegesrand einen Verletzten liegen sieht, da geht er vorbei, er passiert nichts, er macht nichts, er macht sich schuldig. Wir kennen die Stelle im Lukas-Evangelium Kapitel 10. Ihr kennt doch das Gesetz. Ja, wir alle wissen im Grunde genommen, was Gott gesagt hat, was er von uns will. Auch wenn wir nicht so gesetzeskundig sind, vielleicht wie die Judenchristen damals. Wir alle wissen, dass wir angewiesen sind auf Gottes gute Ordnungen, Gesetze im kirchlichen wie aber auch im weltlichen Bereich. Ohne sie geht's nicht. Wir wissen aber auch, dass wir sie in Ewigkeit, Gott sei Dank, nicht mehr brauchen. Denn da wird die Liebe endgültig triumphieren und regieren. Wir werden die Liebe in ihrer vollendeten Form erleben. Wir werden uns nur noch in ihrem Kraftfeld bewegen. Und jeder, aber auch wirklich jeder, wird wissen, wie selbstverständlich, was gut ist für ein versöhntes, friedliches Miteinander. Und in Ewigkeit wird wirklich jeder fähig sein, das Gute, Gottgewollte beständig zu tun. Da wird keiner mehr sein, der ausgegrenzt ist, keiner mehr, der alleine ist. Jeder ist für jeden da, jeder ist jedem zugewandt. Für jüdische Gemeinden war das Leben unter dem Gesetz Alltag und Priorität Nummer 1. Es war Grundlage für den Bund, den Gott mit Mose und seinem Volk Israel am Sinai geschlossen hatte. Neben den 10 Geboten gab es für alle Eventualitäten des Lebens Gesetze, die Gott der Herr seinem auserwählten Volk Israel mit auf den Weg gegeben hatte. Richter, Älteste und Priester wachten über der korrekten Einhaltung bzw. Weitergabe des Gesetzes. Der Einzelne war darauf angewiesen, denn die Vielzahl der Gesetze war nur schwer zu überblicken. Das Gesetz wurde eingeflochten in Gottesdienste. Die Eltern unterrichteten ihre Kinder zu Hause, die Priester unterrichteten das Volk. Und jedem jüdisch Glaubenden wurde das Schma Israel, das höre Israel, aufs Herz gelegt. Es wurde morgens und abends gebetet und enthielt Worte aus der Tora, den Gesetz- und Lehrbüchern, also den 5 Büchern Mose. So war den jüdischen Gemeinden bzw. den Judenchristen die Bindung an das Gesetz das Höchste und wohl vertraut. Ja, aber um uns jetzt alle mit einbeziehen zu können in dieses große Thema, vergleicht Paulus die Gebundenheit an das Gesetz mit dem Ehebund. Man hat sich gebunden, hat das offiziell gemacht, hat Ja gesagt zu einer lebenslänglichen Gemeinschaft und daraus haben sich Rechte und Pflichten ergeben. Auch wenn Paulus hier nicht von Sklaverei spricht oder Knechtschaft, wie im Galaterbrief, können wir erahnen, welche Schwierigkeiten es auf Dauer mit sich bringt, mit dem Gesetz verheiratet zu sein bzw. eins zu werden. Wir ahnen es nicht nur, sondern wenn wir in die Zeit des Alten Testaments zurückblicken, wissen wir es. Selbst ein großer Mann wie König David, der Geliebte Gottes, ist ausgebrochen aus dem Bund mit dem Gesetz und musste die Konsequenzen tragen. Da wir innerhalb der Gesetzesehe das Gesetz niemals befriedigen können, kann die gegenseitige Liebe verloren gehen. Da das Gesetz innerhalb der Ehe immer Recht hat, kann die Barmherzigkeit nicht zum Zug kommen. Mit dem Gesetz verheiratet sein, kann kurzzeitig Freude schenken, wenn man in seinem Sinne handelt und sinnvolle Wegweisung erfährt. Langfristig aber ist das völlige Einswerden mit dem Gesetz für uns unmöglich. Da das Gesetz vollkommen frei von sich selbst ist und nur Gottes Ziele verfolgt, deckt es gnadenlos unsere eigene Selbstsucht auf. Und da wir mit dem Gesetz somit immer in einer unbefriedigten Beziehung leben werden, können wir ihm gar nicht treu bleiben. Wir suchen die Befriedigung woanders, früher oder später. Um uns trotzdem gut zu fühlen, betrachten wir einfach den Nächsten mit den Augen des Gesetzes, um dann zu sehen, dass er sich ja auch nicht gesetzeskonform verhält. Und um uns trotzdem gut zu fühlen, übersehen wir eilig die eigenen Vergehen, aber für die Vergehen und Versehen der anderen lassen wir uns ausgiebig Zeit, darüber nachzudenken. Wir bauschen sie auf, stellen sie ins Licht. Und je mehr das Gesetz von uns fordert, je mehr es danach verlangt, begehrt zu werden, desto mehr stehen wir in Versuchung, anderen Begierden nachzugeben. Wir könnten ja was verpassen oder zu kurz kommen. Und die schlimmste Wahrheit, er kaltet die Liebe zum Gesetz, er stirbt auch die Gottesbeziehung, denn das Gesetz ist mit Gott eng verbunden. Und das Ende der Gesetzesehe ist zugleich das Ende der Gottesbeziehung. Kennt ihr das, was Paulus ein paar Verse weiter beschreibt in Römer 7, 14 bis 17? Das Gesetz ist von Gottes Geist bestimmt. Das wissen wir genau. Ich aber bin nur ein Mensch und der Herrschaft der Sünde ausgeliefert. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann stimme ich Gottes Gesetz zu und erkenne an, dass es gut ist. Das aber bedeutet, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Kennt ihr diesen inneren Kampf? Ich will ja, aber ich kann nicht. Ich muss sagen, ich kenne ihn nur zu genau. Schon als kleines Mädchen war ich von meinem Elternhaus her und von der katholischen Kirche her angehalten gewesen, mich regelmäßig zu prüfen, die 10 Gebote durchzubuchstabieren. Und ich war angehalten gewesen, regelmäßig zur Beichte zu gehen. Ich habe es getan, auch wenn es mich einige Überwindung gekostet hat. Und ich war da sehr ernsthaft und ich habe das sehr ernst genommen. Ich wollte rein dastehen vor meinem Gott mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Und immer wieder habe ich mich allerdings gefragt, warum ich da eigentlich nicht weiterkomme. Meine Verfehlungen schienen immer dieselben zu sein. Immer und immer wieder beichtete ich beinahe exakt das Gleiche. Und wenn ich mir vornahm, besonders fromm zu sein, bin ich am Ende besonders mies zu anderen gewesen. Und ich musste mir sagen lassen, du hast Gottes Gebote, aber du lebst nicht danach. Und weil ich keine Möglichkeit sah, Gottes Gebote einzuhalten, entschied ich mich dann als junge Frau konsequenterweise ganz von Gott und seinem Gesetz zu lösen. Bis dahin hatte ich einen langen, langen, harten Kampf gekämpft, einen verzweifelten Kampf, der am Ende zum Krampf geworden ist. Und als ich später wieder zur Kirche zurückfand, ging dieser Kampf weiter. Und ich wusste mich ans Gesetz gebunden, konnte ihm aber nicht gerecht werden. Ja, mit dem Bild der unauflöslichen Ehe sagt uns Paulus, dass es tatsächlich kein Zurück gibt. Er bestätigt mein Erleben. Einmal ans Gesetz gebunden, immer ans Gesetz gebunden. Wir alle können das bestätigen, denn ich denke, wir alle haben mit dem Gesetz zu tun. Und wir alle kommen mit Gesetzlichkeit in Berührung. Und immer wieder neigen unsere Geschwister dazu, ins Alte, ins Buchstabendenken zurückzufallen. Wir neigen dazu, auf das zu schauen, was wir leisten. Das kann sich sogar ins Gebetsleben mit reinschleichen, sei es in unserem Dienst für unsere Geschwister, Besuchsdienst, ja, in allen Bereichen unseres Gemeindelebens. Wir neigen dazu, unsere guten Taten aufzurechnen in der stillen Hoffnung, dass es am Ende auch wirklich reichen wird für die Ewigkeit. Und wenn das Hochrechnen nicht den nötigen Frieden gibt, dann sehen wir auf den Bruder, der unseres Erachtens am wenigsten beiträgt und fühlen uns plötzlich wieder ganz wohl in unserer Haut. Wir stellen uns vor, wie Gott unsere Unterlassungssünden, unsere Versäumnisse in eine Schale einer Balkenwaage legt und unsere guten Taten in die andere Schale. Und der Gedanke an die Menge unserer guten Taten gibt uns vermeintliche Sicherheit. In Wirklichkeit sind wir die unsichersten, erbärmlichsten Menschen, gefangen im Gesetz. Paulus hat diesen tragischen Hintergrund im Blick und verpackt das Neue geschickt in das Bild einer aufgelösten Ehe. Eine Ehe ist beendet mit dem Tod eines Ehepartners. Genauso beendet der Tod auch die Gebundenheit an das Gesetz. Aber wer muss jetzt diesen Tod sterben? Wir wissen es alle. Diesen Tod stirbt nicht das Gesetz. Bleiben wir als Todeskandidaten übrig. Doch diesen Tod ist Jesus Christus bereits stellvertretend für uns gestorben. Es ist bereits alles geschehen, damit wir frei sein können. Frei für ihn, befreit dazu, in einer völlig neuen Art Gott zu dienen. Jesus Christus ist der einzige Mensch gewesen, dem es Zeit seines irdischen Lebens möglich gewesen ist, den Forderungen des Gesetzes zu entsprechen. Jesus Christus, dem Sohn Gottes, war es eine Freude, mit dem Gesetz verheiratet zu sein. Es war sein höchstes Glück. Er wusste, dass es von Gott kommt und ein gesegnetes Miteinander möglich macht. Er wusste, dass sein himmlischer Vater für jeden Menschen Frieden und Freude im Sinn hat. Er wusste, dass Gott sich für seine Geschöpfe nur Gutes wünscht und dass das Gesetz Grundlage für jede Liebesbeziehung ist. Er wusste, dass das Gesetz lebenserhaltende und verändernde Weisungen parat hält. Das Gesetz hat Jesus vollkommen befriedigt, denn er hat nichts anderes begehrt, als es zu leben. Das Gesetz war sein ganzes Glück, denn er ist vollkommen sündlos gewesen. Ja, er wollte und er konnte es erfüllen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ab Vers 22 lesen wir, Jesus Christus hat sein Leben lang keine Sünde getan. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Beschimpfungen ertrug er, ohne mit Vergeltung zu drohen. Gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Jesus Christus hat sein Leben lang keine Sünde getan, ganz im Gegensatz zu uns. Lassen wir uns noch mal kurz mit dem Apostel Paulus vor Augen malen, wie wir von Natur aus waren, wie wir waren, als wir uns noch nicht an Christus gehängt hatten. Gemeinsam mit dem Apostel Paulus gestehen wir uns selbst ein und machen es öffentlich. Wir waren selbstsüchtig und damit habgierig, berechnend, kleindenkend, kleinlich, knauserig und immer bestrebt, uns irgendwie abzusichern. Ja, jeder von uns war von Natur aus sich selbst der Nächste. Wir sind alle in die Irre gegangen. Jeder von uns sah von Natur aus nur auf seinen Weg. Wir fühlten uns durch Gottes Gebote eingeengt, gegängelt. Und bei Übertritten haben wir Fragen gestellt wie, sollte Gott gesagt haben? Soll ich denn meines Bruders Hüter sein? Es ist so wichtig, dass wir wissen, wo wir herkommen, damit uns neu klar wird, was uns durch Christus geschenkt ist. Wir sind nämlich von Haus aus ziemlich vergesslich, was unser neues Leben in Christus betrifft. Jesus ruft dir und mir heute Morgen zu. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesus hat sich mit uns verbunden. Unauflöslich. Und er schämt sich nicht für uns. Wir sind seine Brüder und Schwestern. Unauslöschlich hat er unsere Namen auf seine Handflächen geschrieben. Und Paulus unterstreicht das voller Dankbarkeit. Und jetzt gehört ihr nur noch ihm. Ihr gehört nur noch ihm. Wenn wir uns jetzt noch einmal klar machen, dass Jesus das ganze Gesetz erfüllt hat, dann wissen wir, dass uns mit ihm an unserer Seite nichts mehr unmöglich sein kann. Das Buchstabendenken muss weichen, wenn wir uns an ihn binden. Was darf ich tun? Was muss ich tun, wenn ich Christ sein will? Fragen wie diese gibt's gar nicht mehr. Wir dürfen in einer völlig neuen Art Gott dienen. Es ist ein geistinspirierter Dienst, der vom Glauben an Jesus Christus allein bestimmt und ermöglicht wird. Jesu Wille ist unser Wille und Jesu Möglichkeiten sind unsere Möglichkeiten. Vergessen wir nicht, mit ihm sind wir fähig geworden, ja, Heilung auszusprechen, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Mit ihm sind wir fähig geworden, der Begierde Einhalt zu gebieten. Mit ihm sind wir fähig geworden, reichlich zu geben, Liebe zu üben, Vergebung zuzusprechen, Dinge und Menschen loszulassen, die uns daran hindern können, ganz für ihn da zu sein. Mit ihm sind wir fähig geworden, die Zweisamkeit mit Gott zu suchen, mit Gott ins Gespräch zu gehen, ihm genügend Zeit im Alltag einzuräumen. Und wir sind fähig geworden, nicht mehr auf unsere Taten zu schauen. Wir haben aufgehört, ängstlich abzuwägen, ob es wohl reichen wird für die Ewigkeit, was wir für Gott tun und getan haben. Wir schauen voller Zuversicht auf seine Taten. Auf das, was er für uns und durch uns vollbringt. In einem von Sarah Young verfassten Liebesbrief von Jesus heißt es, wenn du dich auf mich verlässt und im Glauben losgehst, werde ich dir zeigen, wie viel ich für dich tun kann. Wenn du dein Leben zu sehr absichern willst, wirst du nicht erfahren, wie aufregend es ist zu erleben, was ich alles durch dich tun kann. Als ich dir meinen Geist gab, habe ich dir damit die Macht gegeben, über deine natürlichen Fähigkeiten und deine natürliche Kraft hinauszuleben. Deshalb solltest du deine Kraft nicht an den Herausforderungen messen, die vor dir liegen. Es geht nicht um deine Kraft, sondern um meine, und die ist grenzenlos. Wenn du nahe bei mir bleibst, kannst du mit meiner Unterstützung die Ziele erreichen, die ich dir gesetzt habe. Wir können Gott durch seinen Heiligen Geist in einer vollkommen neuen Art und Weise dienen. Dieser Dienst geschieht in tiefer Abhängigkeit von Jesus Christus. Er geschieht in dem Wissen, dass er mehr durch uns bewirken will, als wir uns jemals vorstellen könnten. Dieser Dienst geschieht in der Gewissheit, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat und dass in allen Fällen die Liebe Jesu siegen wird. Dieser Dienst geschieht in der Zuversicht, dass wir alles, aber auch wirklich alles überwinden können, was uns daran hindern will, Gottes Willen zu tun. Amen.